Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Herzwegweiser, der Podcast für alle, die sich danach sehnen, ihrer inneren Stimme wieder mehr zuzuhören und ihr zu folgen. Ich bin Katrin Neis von Neis Coaching, Transformationscoach für berufliche Erfüllung und Lebensglück. Ich begleite Menschen, die in ihrem Job oder Leben feststecken, dabei, wieder zu sich selbst zurückzufinden, zu ihrem wahren Kern, zu dem, was sie wirklich erfüllt und was sie ausmacht. In diesem Podcast spreche ich mit inspirierenden Menschen, die nach Umwegen oder Sackgassen auf ihrem Lebensweg den Mut gefunden haben, ihrem Herzen zu folgen. Sie erzählen hier ihre ganz persönliche Geschichte, offen, ehrlich, berührend. Diese Gespräche machen Mut, denn sie zeigen, es lohnt sich, dem eigenen Herzen zu vertrauen und der inneren Stimme zu folgen. Lass dich inspirieren und freu dich mit mir auf meinen heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Jens Modder. Herzlich willkommen, lieber Jens, in meinem Podcast Herzwegweiser.
Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, Katrin, für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Du sei doch erstmal so gut, lieber Jens, und stell dich den Zuhörerinnen und Zuhörern vor, wer du so bist, was du so machst und was man so über dich wissen sollte.
Du hast es schon gesagt, mein Name ist Jens Modder. Ich komme aus dem schönen Ostfriesland, oben aus Norddeutschland. Ich bin 37 Jahre alt und ich würde sagen, dass ich mich im Moment als Pädagoge damit beschäftige, wie es uns als Gesellschaft gelingt, Bildung wie auch Arbeit etwas menschlicher zu gestalten. Weil ich ganz klassisch studiert habe an einer Fachhochschule. Zunächst habe ich Soziale Arbeit studiert. Ich habe dann im Zweitstudium Lehramt studiert, Sozialpädagogik und Deutsch, das Referendariat gemacht, auch alles wunderbar bestanden. Habe 8 Jahre lang als Lehrer gearbeitet. Ich habe Erzieher, Erzieherinnen ausgebildet. Ich habe aber auch in der Theorie, Psychologie, Pädagogik unterrichtet, wie auch Deutsch. Das Abitur abgenommen, ganz klassisch Oberstufenlehrer gewesen. Aber immer gemerkt, da fehlt etwas. Und das wurde nochmal sehr deutlich in der Pandemie. Und da denke ich, kommen wir gleich dann nochmal zu. Da ist für mich nochmal eine ganz große Lücke aufgekommen, die ich immer gefühlt und gespürt habe. Die ist für mich da nochmal so deutlich geworden, dass das ja tief in mir etwas bewegt hat.
Ja, genau. Und du hast das bezeichnet im LinkedIn-Post, den ich gesehen habe und der mich zu dir geführt hat. Denn wir kennen uns so noch gar nicht.
Genau.
Aber dieser LinkedIn-Post, der hat mich einfach gerufen. Und du hattest was erzählt von zweiter Geburt. Und wir haben gerade eben schon im Vorgespräch überlegt, da gibt es einen sehr klugen Menschen, der gesagt hat, man wird im Leben zweimal geboren. Einmal einfach durch die Mutter und einmal, wenn du erkannt hast, warum du auf dieser Welt bist.
Ja.
Und ich gehe in meinem Podcast immer wieder darauf zurück, sozusagen, wie du diesen Herzensweg gefunden hast, also wie es gewesen ist. Und deswegen würde ich gerne mit dir jetzt zurückgehen, genau zu dieser Zeit, wo du gemerkt hast, nee, also so kann ich da nicht weitermachen. Wann war das und wo warst du da? Was war da genau mit dir in deinem Leben los?
Ja, genau. Ich glaube, das ist nochmal wichtig anzuführen, dass ich dieses Gefühl hatte, dass etwas nicht stimmt, schon immer in dem Moment hatte, wo ich meine Ausbildung als Lehrer abgeschlossen hatte und ich gemerkt habe, oh, ich bin ja im Sozialpädagogikwesen unterwegs und bilde Erzieher, Erzieherinnen aus, was aber nach meinem Gefühl immer sehr theorielastig war und immer sehr verkopft war. Und ich hatte immer den Eindruck, mir fehlt so viel. Ich konnte es noch nicht benennen und war dann oft selbst auch nicht so richtig motiviert. Ich musste mich immer anstrengen, Klassenarbeiten zu stellen und hatte immer den Eindruck, ich muss gegen mich arbeiten, weil das, was ich hier lebe, die Schule, ich konnte es noch nicht genau benennen, was da schiefläuft für mich. Ich habe versucht abzuliefern. Ich musste immer sehr viel mich anstrengen und mich ein Stück weit verbiegen, mich anpassen. Und in der Pandemie Anfang 2020 erinnere mich daran, die bricht über uns herein, über die ganze Welt. Und ich habe so ein diffuses Gefühl gehabt, was immer deutlicher wurde. Okay, du kennst jetzt die Schule schon sehr lange, erst als Schüler, dann als Lehrer. Was wird jetzt wohl passieren? Die werden vielleicht die Schulen schließen. Das war so der Zeitpunkt. Schulen werden geschlossen. Und es kamen lauter Briefe aus dem Kultusministerium, die natürlich sehr verkopft waren. Auch die Schulleitung sehr verkopft, top-down, von oben nach unten. Und da ist etwas von mir angesprochen worden, dass ich dachte, ja, ich denke, ich weiß jetzt, was mir gefehlt hat und was mir auch im Bildungssystem fehlt, ist so diese menschliche Komponente, dieses Emotionale, dieses Menschen berühren, Menschen abholen, Menschen sehen, was mir immer gefehlt hat. Und auf einmal war dieses Gefühl da. Ich möchte jetzt was machen. Nein, ich würde sogar sagen, ich muss was machen. Also tief aus meinem pädagogischen Herz war so, ich muss jetzt was machen. Auch im Sinne von meinen Schülern immer erzählt, Schülerinnen, ja, es ist wichtig, auch Vorbild zu sein. Also nicht nur über Dinge zu sprechen, sondern Dinge auch zu tun. Und jetzt war, ohne zu wissen, welche Tiefe, welche Dimension die Pandemie hat, Anfang 2020, wusste ja noch keiner, wohin das führt, hatte ich gesehen, Greater Gedanken tanken die bildenden Redner aus. Und ich dachte so, okay, ich bin dafür offen für diese Thematik, weil ich gesehen habe, oh, Vera Birkenbiel, der hat für mich nach dem Studium ganz viele Türen und Tore geöffnet,
Oh
die
ja.
ihrer Zeit schon lange voraus war und hat Trainerfortbildung für Lehrkräfte gemacht. Ich dachte, wenn wir das mal umsetzen würden, die Frau lebt schon lange nicht mehr, die wusste schon so wahnsinnig viel, aber wir kriegen es nicht umgesetzt. Und da habe ich gemerkt, ah, ich glaube, ich liebe es zu sprechen, ich liebe Menschen zu inspirieren und auch in tiefere Themen einzusteigen. Und dann habe ich mich für diese, ja, Rednerausbildung entschieden. Das war April 2020
Wow.
und habe das neben meinem Vollzeitjob als Lehrer gemacht. Und die ging dann bis Juli 2021. Da war dann mein Auftritt in Köln mit Aufzeichnung. Ich habe also die ganze Zeit darauf hingearbeitet und all das, was ich wusste, was die Studien derzeit ergeben, wie geht's Kinder und Jugendliche, Hamburg-Eppendorf hat eine Studie veröffentlicht, habe das alles in meine Rede eingebaut. Aber was mir wichtig war, ich wollte da nicht über Studien sprechen. Ich wollte nicht eine Unterrichtsstunde in 17 Minuten packen, sondern etwas machen, was mir in Schule gefehlt hat, nämlich das Menschen emotional abzuholen. Und ich bin auf einen Vater gestoßen, der in Amerika seinen Sohn verloren hat. Ein rein augenscheinlich erfolgreicher Geschäftsmann und der nie wirklich eine Verbindung zu seinem Sohn hatte und der aber gemobbt wurde, der 14-jährige Sohn, und der wusste nicht, wie er damit umgehen soll. Und hat sich dann nach einer sehr, sehr langen Leidenszeit, er konnte sich ja nicht artikulieren, wurde nicht gesehen, hat sich dann irgendwann umgebracht. Und als der Vater davon erfahren hat, ist er aus allen Wolken gefallen und seine Welt bricht zusammen. Und das hat mich so mitgenommen, diese Tatsache, dass was passiert denn mit Menschen, wenn wir sie nicht sehen, wenn wir sie alleine lassen mit ihren emotionalen Herausforderungen, mit den Aufgaben, die für sie zu groß sind und die Erwachsenen sich einfach gefühlt distanzieren und junge Menschen nicht sehen. Und diese Geschichte habe ich dann in meine 17-minütige Rede reingepackt, weil ich dachte, damit kriege ich doch jetzt bitte die Eltern, die Lehrkräfte, die Pädagogen und die Menschen, die merken, okay, wir müssen jetzt mal aufwachen. Es geht nicht, dass wir nur darüber sprechen, welche Leistungsdefizite entwickeln wir gerade. Es geht vielleicht auch um, wie geht es den Menschen psychologisch, seelisch, wenn wir sie nicht sehen. Und diese Energie habe ich in die Rede gepackt und ja, habe die Rede dann gehalten und das war für mich ein Riesen-Event. Weil ich mich wieder ganz gezeigt habe, als Jens Modder, nicht in erster Linie als Pädagoge, sondern als jemand, der sich ganz zeigt, auch verletzlich zeigt. Ich habe auch etwas gesprochen, wo ich gestruggelt habe, wo das Leben für mich herausfordernd war. Einfach, weil ich mir wünschen würde, dass wir lernen, auch Pädagogen lernen, sich als ganzer Mensch zu zeigen und gewisse Dinge nicht immer zu verstecken, weil wir gerne, das habe ich in meinem Studium auch gelernt, hinter unserer Professionalität verstecken. Und unsere Dinge, die wir uns als Mensch machen, die dürfen wir nicht zeigen, weil sie in diesem Kosmos Schule als schwach gelten. Also kehren wir nur die professionelle Seite vor. Und das Muster wollte ich durchbrechen. Was ich damals nicht wusste, war, damit können wir gar nicht um. Das System Schule. Viele Menschen im System Schule können damit nicht um. Und wurde, als ich wieder zurückgekehrt bin in die Schule, die kam, glaube ich, um Weihnachten rum, wurde die veröffentlicht auf YouTube. Und Schüler haben das natürlich mitbekommen, die fanden das klasse. Die haben gemerkt, hey, der macht was.
Okay, wow, die haben das mitbekommen.
Die haben das mitbekommen und haben das dann auch kommentiert und fanden das super. Und da habe ich gemerkt, ja, das war für mich gut, aber nicht für mich. Es war ja gedacht für die Menschen, für die Jugendlichen, eine Inspirationsquelle für die Menschlichkeit letzten Endes. Und ich habe das eben nicht für mich gemacht. Ich habe aber gemerkt, dass ich von Schulleitungsebene, von vielen Kollegen dafür in Anführungszeichen ein bisschen abgestraft, ignoriert werde. Weil wie kann man auf die Idee kommen, sich menschlich zu zeigen in einer Pandemie? Die konnten da gar nichts mit anfangen, die haben das einfach ignoriert. Und das ist mir dann nochmal sehr aufgefallen, dass ich dachte, okay, Jens, du zeigst dich jetzt ganz so, wie du bist. Und du bringst dich jetzt zur Arbeit, weiterhin zur Schule. Dann mit dir als Mensch kann aber keiner was anfangen, wenn du dich ganz zeigst. Und da ist für mich klar geworden, das passt für mich nicht mehr. Das hat mich dann auch sehr müde gemacht. Natürlich, weil in dem Moment, wo ich mich zeige und ich muss der Wahrheit ins Auge schauen, das ist ein Ort, wo du eigentlich gar nicht hingehörst, wo du nicht sein möchtest und wo du auch den Eindruck gewinnst, ich kann dir gar nichts bewirken. Also du bist gar nicht gefragt. Du bist hier gefragt als verbeamteter Lehrer, der macht, zieht seinen Stiefel durch, ob wir eine Pandemie haben, ob wir Krieg haben oder nicht. Du hast hier deinen Lehrplan, den hast du zu liefern. Alles andere spielt keine Rolle. Und das ist mir klar geworden. Da habe ich es nochmal probiert, die Schule zu wechseln. Aber das war, hat keine Verbesserung herbeigeführt. Das war eher noch mehr Verwaltung, noch weniger Mensch. Und da habe ich dann nur noch 3, 4 Monate ausgehalten und gesagt, ich muss mir den Stecker jetzt ziehen. Auch selbst ziehen, weil mein Körper schon gesagt hat, Jens, hör auf, hör damit auf. Weil irgendwann meldet sich natürlich auch das ganze System von mir und gesagt, Jens, hör auf, diese Rolle zu spielen. Das passt nicht mehr. Ich habe dann unterjährig kündigen müssen, weil ich es einfach auch nicht mehr tragen habe, mein Körper, mein Verstand zu einem Ort hinzunehmen, wo ich alle anderen Anteile, die zu mir gehören, verstecken muss, wegdrücken muss. Und das ist mir dann auch um die Ohren geflogen. Dieses professionelle Selbst, was in der Schule gefordert ist, nur zu zeigen und den Menschen Jens Modder zu Hause zu lassen, das ist mir klar geworden. Und das war sehr, sehr schmerzhaft in dem Moment, weil ich habe sehr viel investiert. Natürlich, die Rede war natürlich nicht umsonst. Auch nicht monetär, es war privat. Geld, was ich investiert habe. Aber es war mir wichtig, weil es ein Herzensanliegen war. Aber es war eben auch die Zeit, hunderte Stunden zu investieren in etwas, was mich ausmacht, um dann zu merken, ja, keine Verwendung für. Was sollen wir denn damit machen? Hier, da ist der Lehrplan. Und das war für mich sehr, sehr erschreckend. Und dann würde ich sagen, ging für mich eine Reise los, wirklich zu mir zu stehen, meine Werte auch einzufordern. Das hatte ich vorher nie gelernt. Und das fand ich spannend, weil ich habe ja Sozialpädagogik studiert, 10 Jahre auch in diese formale Ausbildung investiert, um zu merken, ah, der Jens Modder, den kannte ich vorher gar nicht. Ich wusste gar nicht, wer das ist, weil ich habe nur gelernt, diese professionelle Rolle als Lehrkraft hochzuhalten, die in dem Moment, wo ich die Schule betrete, Maske auf, du verlässt die Schule, Maske runter. Und das war für mich etwas, wo ich sagte, das kann für mich so nicht funktionieren. Das ist auch nicht, was für mich im Kern moderne Pädagogik ausmachen sollte. Genau.
Oh, das ist total bezeichnend, wie du das gerade sagst, mit Maske auf und Maske runter. Denn das gerade auch noch in der Pandemie, ne, wo wir alle diese Masken tragen mussten und
Genau.
so.
Ja,
Und
doppelte Maske dann. Genau.
ja, total. Mir ist da sofort eingefallen, dieses, wenn du dich zeigst, ne, wenn du dich als Mensch zeigst, bist du angreifbar.
Ja.
Und du bist dann in dieser Rolle Lehrer angreifbar.
Ja.
Und das ist das, was, ja, was sozusagen diese alte Pädagogik ist, ne? Also mir fällt da Gerald Hüther ein,
Ja.
der immer von Objekten spricht.
Ja,
Also
absolut.
wir gehen, ne, als Lehrer sozusagen davon aus, die Schüler sind Objekte und wir müssen mit den Objekten irgendwas machen, wir müssen die irgendwo hinziehen, ne? Ja, ziehen eben und so. Und er sagt, nein, wir brauchen Subjekte. Wir müssen mit Subjekten umgehen können. Wir sind selber ein Subjekt und die Schüler sind genauso Subjekte, also auf Augenhöhe. Und
Absolut.
du sagtest gerade, dass die Schüler das gut fanden. Also die
Ja.
haben das gefeiert.
Ja.
Und die Lehrer haben das irgendwie mitgekriegt oder hast du denen das gezeigt, das Video? Oder wie ist das gewesen?
Also was dazu kommt, ist ja auch die Angst im Kollegium, sich so zu zeigen, wie man ist. Darum habe ich mich auch, ich habe auch gelernt, ich würde sagen, programmiert, konditioniert. Man ist auch angehalten, sich eher zurückzuhalten. Also ich hatte nie das Gefühl zu sagen, hey, ich starte jetzt mal das Programm, weil ich da schon intuitiv wusste, als ich die Entscheidung getroffen habe, ich zeige mich jetzt ganz. Ich habe ja sowieso gelernt, dass ich das nicht zeigen darf. Ich habe das eher ein bisschen zurückgehalten, einfach, weil ich wusste, wenn du dich jetzt so zeigst, wie du bist, ach, hör doch auf. Was willst du denn? Weißt du, ich hatte schon die Vorahnung, wenn ich mich zeige, kriege ich Gegenwind, der mich zurückhält, der mich klein hält, weil anderen ja das auch nicht gemacht haben, weil gar keine Umgebung dafür war, gegenseitig sich zu unterstützen, sich gegenseitig echt zu zeigen, zu bekräftigen, sich auch zu ermutigen, einen Weg einzuschlagen, wenn man vielleicht eine Vision an so einer Schule hat und da man die nicht hat, ist jeder irgendwie angehalten, okay, dann fahre ich einfach meinen Stiefel. Und ich glaube, ich habe intuitiv einfach mich wahrscheinlich einfach schützen wollen, habe da nicht offen drüber gesprochen, weil ich den Eindruck gewonnen hatte oder auch das gelernt hatte, ich darf mich ja auch als Mensch nicht zeigen. Aber ich muss sagen, es gab einige Kollegen, auch Religionspädagogen, die dann gesagt haben, Mensch, an so einer Schule würde ich gerne leben, die du
Ah,
beschrieben hast in deiner Rede.
ja.
Aber was hilft es einem, wenn man zwei zu dritt ist, die das so gerne leben wollen, weil wir von top down, keine Chance. Weil wenn das von oben nicht mitgetragen wird, aus Führungsebene, auf höheren Behördenebenen, von Ministerialebene, wenn das nicht gewollt ist, dass Menschen sich einbringen, sich zeigen, dann hat man keine Chance. Dann kommt man zwischen die Räder. Und das ist mir passiert.
Weißt du, was mir da auch noch einfällt? Es gibt so eine Geschichte von jemandem, der hat so einen ganzen Eimer voll mit Krebsen. Und dann sagt ein anderer, sag mal, musst du denn da nicht einen Deckel drauf machen auf den Eimer? Die können doch rauskrabbeln da. Und dann sagt er, nee, nee, das musst du nicht. Denn wenn ein Krebs versucht, aus diesem Eimer rauszukommen, dann kommen die anderen Krebse und ziehen ihn wieder zurück.
Ist so. Das ist leider so.
Ja.
Und das war für mich eine ganz, ganz schmerzhafte Erfahrung, einzugestehen, jetzt, dass ich möglicherweise nicht nur sehr lange eine Ausbildung absolviert habe, verbeamteter Lehrer war, um jetzt zu erkennen, dass das nicht mein Ort ist. Und das hat natürlich auch, kommen dann die Freunde dazu, die Familie kommt dazu, die natürlich diesen Schmerz, das kann ja niemand nachfühlen, außer man selbst. Nur ich habe ja dieses innere Zerrissenheitsgefühl gespürt, dieses Entfremdete. Ja, allmählich weiß ich, wer dieser Jens Modder ist und ich versuche den jetzt zu leben und alle um mich herum dachten so, was? Fanden das vielleicht ganz für den Moment ganz nett, diese Rede, aber die haben nicht erkannt, was für mich diese Rede bedeutet hat, was das danach, was mir passiert ist, was das für mich bedeutet hat, weil die das auch nicht spüren, oft, weil sie sich selbst oft nicht spüren, weil wir es einfach, und das muss ich leider so sagen, wir in der Schule nicht lernen, uns selbst zu spüren und selbst anzunehmen, die Emotion, die Intuition, den Sinn und den Verstand. Wir schulen den Verstand, die anderen Dinge reißen wir vielleicht mal an. Und so lernen wir nie wirklich auch Verbindungen zu uns als Mensch aufzubauen und darüber hinaus auch nicht tiefere Verbindungen zu anderen Menschen aufzubauen, weil unser System das im Moment nicht hergibt, ist nicht gewünscht. Das hat seine Gründe. Aber ich denke, wir leben jetzt in einer Zeit, wo wir merken, dass wir auch diese Fragen stellen dürfen. Wir dürfen jetzt anfangen, Fragen zu stellen, ohne dass wir sagen, dass ich jetzt alle Antworten haben muss. Die muss ich gar nicht haben. Man kann sich ja mit Menschen, die sich auf den Weg machen, zusammensetzen und wir können überlegen, dass wir Lösungen finden und dieses auf Augenhöhe zusammenarbeiten, wie andere Länder es längst gemacht haben. Neuseeland ist ein schönes Beispiel. Da setzen sich Menschen, Wissenschaftler, Lehrkräfte, Schulleitungen, Eltern wie Kinder zusammen und haben sich gemeinsam für das ganze Land einen Lehrplan überlegt und die haben eine Bildungsvision. Und da frage ich mich, haben wir in Deutschland eine Bildungsvision?
Das ist ja toll.
Haben
Ja,
wir nicht. Wir haben
nee,
keine
haben wir
Idee. Wir
gar
wissen nicht, wo
nicht.
wir
Nein.
hinwollen mit dem Thema, weil wir uns damit nicht beschäftigen. Und das ist mir sehr klar geworden, dass der Mensch immer auch ein Sinnwesen ist. Und den habe ich, während der Pandemie habe ich für mich einen Sinn formuliert. Ich mache das jetzt, weil ich möchte, dass Kindern und Jugendliche, dass sie heil auch durchkommen. Über Leistung können wir immer noch sprechen, aber wir sind auch menschliches Wesen. Und das eine, merken wir, hängt mit dem anderen zusammen. Und wir isolieren das und sagen, wir quetschen die Zitrone aus, wir quetschen aus, bis nichts übrig ist und sprechen nur darüber, was sind denn wir für wunderbare Leistungswesen. Und das greift mir für einen Pädagogen, der sagt, das reicht nicht, greifen wir bei weitem zu kurz. Und da habe ich mich jetzt auf den Weg gemacht, würde ich. Das ist so die Kurzfassung, auf den Weg gemacht zu sagen,
Ja.
könnte Arbeit, Bildung nicht auch anders funktionieren? Und da sind wir gerade auf dem Weg, das herauszufinden. Und die Beispiele gibt es jetzt. Habe ich gerade Neuseeland genannt. Es gibt Länder, die machen das viel, viel besser. Und ich habe den Eindruck, wir haben unfassbar viel Angst, auch mal zu schauen, wie geht es denn anders, das sich inspirieren zu lassen, sich zu unterhalten. Genau das, was ich in der Schule erlebt habe, diese Angst, diese Nein, lieber nicht bewegen, weil es ist sicher da, wo wir sind. Dieses Ordnungsprinzip, dass wir sind so sehr, sehr gebunden, haben so Angst, den nächsten Schritt zu gehen. Und das müssen wir aber lernen, uns auf den Weg zu machen.
Absolut, absolut. Du sagtest dann, es ist so gewesen, dass sogar dein Körper dir gezeigt hat, irgendwie so geht es
Ja,
nicht mehr weiter.
absolut.
Magst du da noch mal kurz uns das mit uns teilen? Was,
Ja, das ist mir auch wichtig, einfach zu sagen, wenn man etwas tut, wo man nicht gewertschätzt, nicht gesehen wird, wo man merkt, ich setze die Rolle auf. Fällt es dir schwer, irgendwann morgens aufzustehen? Und du stehst morgens auf und du siehst 8 Stunden Unterricht und du weißt, das ist jetzt absolut fremdbestimmt. Ich kann meine Werte nicht leben. Ich kann meine Pädagogik nicht leben. Wir haben keine Idee. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Wenn ich das noch 30, 40 Jahre lang machen soll, dann hatte ich tief das Gefühl in mir, das ist hochgradig sinnlos. Und wenn wir das tun, dann zieht uns der Körper irgendwann den Stecker und sagt, okay, dann lasse ich dich halt nicht mehr aufstehen. Oder macht dir das Aufstehen so schwer, dass jeden Tag dieses Aufstehen so schwer wird, dass du irgendwann aufhören musst, etwas zu tun, was du nicht bist. Und das war wunderbar, weil rückblickend muss ich sagen, ja, wenn mir mein Körper, meine Seele die Nachricht nicht geschickt hätte, würde ich wahrscheinlich heute noch etwas anderes spielen, etwas anderes praktizieren, mich anpassen, etwas in die Welt zu bringen, wohinter ich nicht stehe. Ich denke, das war eine ganz tiefe Nachricht für mich. Ich kann keine Dinge mehr unterrichten, hinter denen ich selbst nicht mehr stehe. Und das war so meine Nachricht, die ich jetzt in die, ja, Menschen inspirieren möchte, ihrerseits vielleicht in sich hineinzuhören und selbst ehrlich zu sein. Was sind denn die Signale, wenn der Körper die Energie wegnimmt, wenn die Seele sagt, okay, was machst du da gerade? Bist das wirklich du? Und ich glaube, da dürfen wir uns langsam hinbewegen, auch wenn dieser Weg, der natürlich sehr, sehr schwer war, will ich immer wieder sagen, er war es wert, weil es ist notwendig, also ich musste die Not auch abwenden von mir selbst, weil was ist das für ein Leben, das nicht mehr zu wollen und das Gefühl zu haben, an einen Ort gehen zu müssen, wo ich gar nicht gewünscht bin und auch austauschbar bin. Das finde ich total schade.
Und dann hast du die Reißleine gezogen und hast gesagt, ich kündige jetzt.
Ich muss raus, ich muss raus, genau. Alle Ebenen haben gesagt, okay. Und da habe ich gemerkt, auch wenn das Umfeld das vielleicht nicht so gerne sieht, aber für Jens Modder im Sinne seiner Selbstfürsorge muss der jetzt erkennen, dass das für seinen Weg sicherlich seine Aufgabe erfüllt hat, weil ich habe ja eine Ausbildung. Ist ja nicht so, dass ich aufhöre und ich gebe alles auf. Nee, nee, ich nehme das ja schon mit, auch die Erfahrung. Ich mache das jetzt seit 20 Jahren, beschäftige ich mich mit dem Gebiet, aber jetzt anders. Ich transformiere das jetzt, aber um jetzt das anderen weiterzugeben, musste ich auch aufhören, mir eine Geschichte zu erzählen. Ja, leiste was, dann hast du was, dann bist du was. Das, was ich auch hatte, diese Karriereleiter, dachte ich, hab ja nichts dagegen. Aber irgendwann muss man sich auch damit befassen. Was ist denn, wenn wir Leistung durchgespielt haben? Was kommt denn danach? Und danach hat das Leben noch sehr, sehr viele Themen zu bieten. Und da hatte ich den Eindruck, da gibt es auch Sinnthemen, da gibt es Wertethemen, da gibt es eine Vision, wofür möchte ich denn in meiner Pädagogik antreten? Und auf einmal öffnet sich quasi eine nächste Stufe. Das Leben öffnet nächstere Stufen für dich und du merkst, oh, es geht ja weiter. Da wäre ich gerne hingekommen in der Schule bereits. Auch dem Bildungssystem würde ich gerne mit Menschen helfen. Auch da kommt man weiter. Das Bildungssystem ist ja auch enorm unterentwickelt. Das heißt, wenn das System unterentwickelt ist, haben die Menschen keine Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Die kommen da nicht hin, weil die Karriereleiter für mich als Lehrer hat vorgesehen, ab 14, ab 15, ab 16.
Genau,
Und das ist für
ja.
mich keine besonders tiefere Entwicklung, weil du dich in gewisse Themen gar nicht reinbegeben musst. Du kommst in, das sind auch wieder weitere Rollen. Und andere Schulen, die sich auf den Weg gemacht haben, die bringen das Kindern schon bei, sich mit Themen wie Sinn zu beschäftigen, sinnstiftend miteinander zu lernen, sich als Teil von etwas Größerem zu verstehen. Und das fehlt mir aktuell in unserem Bildungssystem, weil wir sehr verstandesorientiert und fokussiert sind.
Da fällt mir gerade ein, es gibt, weil wir gerade darüber gesprochen haben, du bist ja aus Ostfriesland und
Ja.
ich habe immer wieder Urlaub gemacht auf Spiekeroog, auf dieser schönen Nordseeinsel. Und da gibt es diese Schule, die Hermann-Dietz-Schule. Sagt ihr dir was? Die
Nee, die
hat eine
kenne ich
ganz
nicht.
andere Art
Ja.
von Pädagogik und
Okay.
es ist so, ja, ich weiß nicht, Reformpädagogik, glaube ich. Also die haben einen ganz tollen Ansatz und die machen sowas, ich glaube, in der, ich weiß nicht, ob der in der 11. Klasse das ist, gehen die mit den Schülern segeln und sind wirklich 6 Monate auf dem Meer. Und da lernen die Schüler so viel übers Leben und so viel über Gemeinsamkeit. Und weil es einfach ja, ne, sie müssen zusammenhalten, sie müssen was Gemeinsames machen und so. Und da, also solche Schulen muss es viel, viel, viel mehr geben,
Ja,
mit solchen neuen Ansätzen einfach, ne? Ja.
absolut.
Ja, ich würde gerne noch mal, also du sagtest, es war so, du hast also dann gekündigt und
Ja.
ich meine, ich habe auch schon mit Klienten gearbeitet, die Lehrer sind und es ist immer wieder dieses, naja, aber ich kann ja dieses System nicht verlassen. Weißt du, ich bin ja Beamtin jetzt oder ich bin Beamter. Und das geht ja nicht, ne? Und das ist wie so ein goldener Käfig. Und wie bist du damit umgegangen?
Ja, das ist ein, ich fühle das und ich weiß auch, wie schwer das ist, weil ich da selbst durch bin und erlebt habe, jetzt mal sich dieses, ja, diesen Käfig selbst gebaut zu haben, um dann zu merken, durch das System im Käfig gehalten zu werden und die Tore verschlossen zu halten durch seine eigene Umgebung. Weil man sich natürlich davon abhängig macht und sagt, okay, da ist jetzt dieser Käfig, der ist unumgänglich, das ist jetzt mein Leben und das ist jetzt, sind die nächsten 30, 40 Jahre. Das war ein ganz langwieriger Prozess und da hat Isabel Probst mir an der Stelle geholfen, weil ich glaube, ohne jemand, der selbst da rausgegangen ist, der selbst vorangegangen ist, wüsste ich nicht, wo ich heute stehe. Also ich habe mich monatelang mit mir dann auch beschäftigt und dann festgestellt, oh, ich passt mit meiner Persönlichkeit, mit meinen Werten, mit meinem pädagogischen Anspruch gar nicht in dieses Kontrollordnungssystem Schule. Passe ich gar nicht rein. Weil in dem Moment, wo ich mich mit meinen Werten beschäftigt hatte, habe ich erkannt, oh, ja, deshalb halte ich die Rede, deshalb ist mir der Mensch wichtig. Ja, Verstand und Leistung auch, aber der Mensch genauso wenig. Und ich würde es auf eine eigene Ebene heben. Und das heißt, ich passe als Mensch gar nicht in dieses System. Und das war ein ganz langwieriger, schwieriger Prozess. Und je mehr ich mich selbst verstanden habe ich aber auch gleichzeitig gesehen, dass das Unverständnis um mich herum auch gewachsen ist, weil Familie, Freunde gesagt, ja, aber das ist doch eine sichere Bank. Ja, mag sein, aber für jemand, der da steht und daran müde wird und allmählich droht, daran zu zerbrechen, ist das ein unfassbarer Schmerz, den ich selbst erlebt habe, weil niemand anderes um mich herum kann das ja fühlen, weil ich merke ja, dass ich eine riesen Diskrepanz zwischen mir und der Rolle, die ich spielen muss, geschaffen habe. Und je größer die Rolle wird, desto müder, kranker werde ich bis hin, wenn man das dann ignoriert, geht es natürlich in den Burnout, in die Depression, weil je weiter die Strecke wird, desto mehr schaffen wir uns dieses Leid. Und dann von außen zu hören, das ist nie böse gemeint. Nie böse gemacht, nehme ich auch nie persönlich. Aber Sie können es ja nur auf Basis Ihrer Entwicklungsstufe, dort, wie Sie Erfahrung gesammelt haben, wie Sie in Ihren Augen, wie das Leben aus Ihren Augen zu betrachten ist. Das haben Sie auf mich natürlich projiziert. Das hat es nicht einfach gemacht. Ich bin auch niemandem böse rückwirkend. Das war nur ein Punkt für mich, um zu lernen, ja, dann ist es umso wichtiger, mich selbst wichtig zu nehmen und meine Werte auch zu leben, weil ich kann nicht länger diese Rolle spielen, weil ich weiß nicht, wo das mit mir enden würde, weil es ist irgendwann halt vorbei. Dann irgendwann ist die Energie weg und dann sagen alle um mich herum, warum hat er denn nichts gesagt? Genau
Richtig.
wie der 14-Jährige, weil die Signale, die man sendet die, aber die Umgebung kann damit nicht umgehen. Manchmal brauchen wir erst diesen Knall. Und ich möchte so weit halt nicht gehen, weil der hat halt sein Leben genommen. Ich wüsste, ist nicht, red, spreche nicht davon, dass ich das auch gemacht hätte, aber das ist schon wahnsinnig hart, wenn du das Gefühl hast, niemand um dich herum versteht dich. Bis auf meine Lebenspartnerin, die das natürlich mitbekommen hat, dem jetzt denken, geht's nicht gut. So. Und das ist natürlich unfassbar schwer, sich da rauszuarbeiten. Und dann habe ich die Käfigtür geöffnet, weil sie war offen.
Ja,
Hab
das ist
nur,
das
hab, weil die
Verrückte,
Käfigtür
oder?
ist offen.
Ja,
Das ist ein schönes
genau.
Gefühl. Weil das ganze Leid, die Frage ist, hätte ich das so lange? Ja, manchmal muss das Leid unfassbar stark werden, bis wir sagen, okay, jetzt muss aus der Raupe dieser Schmetterling werden. Die Natur macht es uns das so schwer. Aber weil wir diesen Schmerz erlebt haben, sind wir natürlich auch in eine Tiefe reingewachsen, die uns ansonsten vorenthalten gewesen wäre, die sonst fehlt. Aber die Natur macht es uns das so schwer. Und das ist ein ganz, ganz harter Weg. Und jetzt kenne ich dieses Gefühl, wie es ist, sich unfassbar verbiegen zu müssen. Und dadurch bin ich auch in andere Themen reingewachsen und gemerkt, okay, ich glaube, nein, ich weiß sogar, dass Bildung, dass Arbeit besser geht, weil ich es selbst erlebt habe, weil das nicht für die Menschen gemacht ist. Ich bin da selber durch. Und jetzt gehe ich voran und sage, jetzt würde ich mal auch das Bildungssystem, ich hatte vorhin den Gedanken, wie beschreibt man das? Das Bildungssystem ist wie ein Schwimmbad, wie das Kinderbecken. Nicht böse gemeint, aber es
Ja,
ist in vielen Teilen ist es so und du musst hier nicht lernen. Du packst dir deine Schwimmflügel um. Du musst nicht lernen, dich wirklich mit dir in der Tiefe zu beschäftigen. Und das ist ja diese Schwierige. Und wie kommt man aus dem Kinderbecken ins Erwachsenebecken? Indem man es lernt, indem man die Fähigkeit entwickelt, die Schwimmflügel abzunehmen, dich als ganzer Mensch anzunehmen und wirklich Kompetenzen neben den Emotionen, neben der Intuition, den Sinn und den Verstand dich komplett zu entwickeln, damit du auch lernst, dich auf dich selbst verlassen. Und das ist, glaube ich, der Menschen, die diese Angst, ich kann mich nicht oft mehr auf mich selbst verlassen, weil das System ist ja so gebaut, dass dir nichts passieren kann. Also musst du auch nie wirklich lernen, alleine schwimmen zu können. Und die Erfahrung habe ich gemacht. In dem Moment, wo du rausgehst, das sagt nicht, dass du jetzt alles perfekt kannst, aber du lernst jetzt an Fähigkeiten, nämlich schwimmen zu können, nämlich dich alleine retten zu können. Und das ist jetzt allmählich, werde ich in diesem großen Bäcker zum Lehrer, der jetzt sagt, okay, wer jetzt raus möchte, ich habe es selber probiert, es geht, ich lebe immer noch und es gibt Möglichkeiten, sich das anzueignen. Und am Ende ist es, am Ende des Tages, ist es die Furcht, die Angst, die uns zurückhält, weil wir nicht gelernt haben, uns selbst halten zu können, selber über Wasser zu halten. Und das ist die Angst, die ich auch selbst erlebt habe, weil das System eben so beschaffen war. Hier ist alles sicher, hier hast du dein sicheres Gehalt, deine Planbarkeit. Es ist aber ein Kinderbecken. Und das sehe ich jetzt so. Liebevoll, liebevoll gemeint. Aber es ist irgendwann die Frage, ob wir uns auch weiterentwickeln. Und wenn die Umgebung nicht so ist, dass sie uns erlaubt, weiterzuentwickeln, lernen wir nie wirklich alleine zu schwimmen.
Es ist so wirklich wie so ein Ententeich oder sowas. Du
Ja.
sagst Kinderbecken, aber es ist so dieses, ne, du könntest auch im Meer schwimmen, so ungefähr, ja.
Genau.
Und das ist tatsächlich, wenn wir denken, wir sind nur in diesem Ententeich oder in diesem Kinderbecken, das ist so begrenzt und es gibt ja nichts anderes. Alle anderen sind da ja auch
Ja.
und ne. Und dann kommt jemand und du hast gerade den Namen erwähnt, Isabel Probst.
Ja.
Die hat das schon gemacht. Erzähl doch noch mal eben kurz, wer ist das und
Isabel Probst, ich glaube, die ist mittlerweile schon weit über ein Jahrzehnt aus dem Bildungssystem raus, Gymnasiallehrerin, auch ähnlichen Weg eingeschlagen und dann aber gespürt, ja, das auch eine Diskrepanz zwischen ihr als Mensch geschaffen, ihre pädagogische Haltung. Sie beschreibt Schule häufig als ja so eine Fabrik, wo Menschen reinkommen, die kriegen ja das Gleiche und kommen am Ende wieder raus. Also es ist auch das, würde ich sagen, sehr fabrikhaft, gehe ich mit, sehr fabrikhaft. Leider. Bei mir auch im sozialpolitischen Bereich ähnliches Thema, aber wir sind ja jetzt bei Isabel, die dann sich überlegt hat, okay, wie kann ich meine Erfahrungen denn jetzt weitergeben? Hat ein Buch geschrieben, das habe ich irgendwann gelesen. Und so fängt man allmählich an, mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Ich habe das Buch gelesen, habe angefangen, den Podcast zu hören. Und als der Schmerzpunkt an der zweiten Schule wahnsinnig groß war, dachte ich, was, ich muss jetzt ja was machen. Es ist nicht besser geworden. Dann mich angemeldet bei ihr, habe das Coaching absolviert und habe mich dann über mehrere Monate genau mit mir, zum ersten Mal wirklich mit mir als Jens Modder beschäftigt. Und das war dann meine Phase, wo ich die Schwimmflügel abgenommen habe und ermutigt war, jetzt, ich gehe jetzt, ich muss ja nicht gleich in das 10-Meter-Becken, aber mal einen Meter tiefer, mal, immer ein bisschen tiefer. Und dann lernt man allmählich, okay, aha, okay, darum geht es im Leben. Mich allmählich gelernt, durch diesen Prozess, mich auch dem Leben zu öffnen und zu lernen, dass nicht alles kontrollierbar ist. Aber wenn ich lerne, meine eigenen Fähigkeiten zu vertrauen, in meine Schwimmfähigkeiten, dann ist das Leben. Dann geht es darum, wie halte ich mich denn über Wasser? Und dann kommen auf einmal Fähigkeiten, die ja auch in Menschen schlummern, die wir aber ja kultivieren dürfen, die wir lernen dürfen. Die liegen ja da, das sind ruhende Potenziale. Und wenn wir die aktivieren, dann lernen wir das. Und da hat sie mich für den Moment an die Hand genommen, bis ich dann gelernt habe, okay, das habe ich gebraucht und jetzt kann ich alleine schwimmen. Und das mache ich mittlerweile seit über 2 Jahren und es ist wunderbar. Ich würde an diesen Ort, den wir Schule nennen, an diesen Ort, der sich nicht weiterentwickelt hat, gehe ich nicht mehr zurück, weil wer einmal in diesem großen See, in dem Meer der Möglichkeiten auch war, natürlich gibt es Herausforderungen, hier sind Stürme und so weiter, aber man kann lernen, damit umzugehen. Ich würde nicht mehr in dieses kindliche Verständnis von Leben und Bildung gehen. Ist immer eine sehr, ich meine das immer als liebevolle Einladung, als Ermutigung, weil ich war ja selber so. Sonst würde ich mir das nicht anmaßen, darüber zu sprechen. Aber es ist sehr, wenn man in der Thematik drin ist, merkt man so, oh, das geht, es geht viel, viel bewusster, es geht tiefer, also auch tiefer im doppelten Sinne. Es geht mutiger.
Oh, spannend, weißt du was? Ich muss gerade an dieses schöne Schema letztendlich denken, der Heldenreise.
Ja, absolut.
Also du hast dann ja auch eine Mentorin gefunden mit der Isabel
Ja,
Probst, also jemand,
absolut.
der dich an die Hand genommen hat und dir gezeigt hat, guck mal, da geht's lang. Und dann hast du dich wirklich auf dieses Abenteuer eingelassen und dann kamen natürlich Stürme
Absolut.
und so ein Monster wie ich muss da jetzt wirklich diesen Beamtenstatus dran geben und so, ne? Das sind ja Dinge, wo man auch mit Lebensexistenz, ne? Also
Ja, klar.
Existenzangst zu
Ja,
kämpfen hat und solche
absolut.
Dinge, ne?
Absolut. Und das sind natürlich auch Gebilde, die ich mir auch aufgebaut hatte. Und was ist denn dann, wenn man kein sicheres verbeamtetes Gehalt mehr hat, was absehbar ist bis zur Pension? Aber auf der anderen Seite habe ich ja, war der Preis ja sehr hoch, den ich bezahlt habe mit der
Richtig.
Gesundheit. Und also musste ich das Leben, mich als ganzes Wesen ja auf einmal anfangen zu betrachten und dann sehen, ja, welchen Preis zahle ich eben dafür? Und der war eben, wenn man anfängt, mit seiner persönlichen Gesundheit zu bezahlen, habe ich irgendwann die Entscheidung getroffen, nee, das bin ich mir schon wert. Das finde ich mir schon wert, auch einen Beruf zu haben, der mich nicht nur versorgt, sondern eben auch andere Teile bedient. Und da ist Sicherheit eine Komponente, aber nicht die einzige Variable. Da spielt auch, wie geht's mir? Darf ich mich als ganzer Mensch mit zur Arbeit bringen? Habe ich hier das Gefühl, einen Einfluss geben zu dürfen? Oder habe ich wie an der Schule das Gefühl, eigentlich wird hier nur auf mich heruntergetreten? Und habe ich mir die Frage gestellt, wie viel ist mir denn Sicherheit wert? Und wenn ich zu der Entscheidung komme, das reicht nicht. Und wie ich heute im Jahre 2025 hier sitze, lebe ich immer noch. Ich bin immer noch versorgt.
Ja.
Es ist ja nicht so, auch da kommt man allmählich zu einer realistischeren Einschätzung, weil man als Lehrer ja schon viel zu geben hat. Es gibt viele Berufe, ob Bildungsreferent, Referent. Lehrer bilden sich weiter, weil sie haben ja diesen Wissensdurst. Gerade denen es im System so schlecht geht, die haben ja diesen inneren Drang. Und wenn sie den lernen, in eine Richtung zu bringen und zu sagen, ja, aber ich kann ja was. Ich habe ja ein abgeschlossenes Studium, auch ein Referendariat, eine Trainerausbildung oder man geht in die Erwachsenenbildung oder man geht an eine Volkshochschule, man geht an die Uni. Es gibt so viele Möglichkeiten, auch außerhalb der klassischen Schule gibt es so viel für uns Lehrkräfte zu tun. Und da sich auf eine Entdeckungsreise zu begeben, ohne den Anspruch zu haben, das war auch wichtig, hat Isabelle auch immer gesagt. Der erste Job muss nicht perfekt sitzen, weil wir sind ja konditioniert, das muss jetzt perfekt sitzen. Ich habe den einen Schuss, nee, nee. Jetzt, du hast dich ja noch nicht kennengelernt. Auch das sage ich ja. Ich bin jetzt zum zweiten Mal geboren. Trotzdem muss ich aber auch hier schwimmen lernen. Hier gelten jetzt andere Regeln. Jetzt darf ich mich entdecken. Seitdem habe ich mich ausprobiert und habe anderes für mich kennengelernt. Bis zu dem Punkt, wo ich sage, ja, jetzt möchte ich aber meine eigene Bildungspraxis gründen als Lehrer, eigene Themen im Bereich der Erwachsenen- und Berufsbildung weitergeben. All das, was ich jetzt gelernt habe aus der Erstausbildung, aber auch aus den letzten Jahren, zu einem neuen Bildungsansatz kultivieren, weil ich glaube, dass es enorm viele Menschen weiterhelfen könnte, die ihrerseits auch jetzt an diesem Punkt stehen, wo sie merken, ich kann und möchte hier nicht weiter, weil ich auch diese Spannung geschaffen habe zwischen meinem formalen Bildungsabschluss und zwischen mir als Mensch. Und da sehe ich jetzt die Aufgabe, das wiederum für Menschen zusammenzuführen. Und das ist eine Form der modernen Pädagogik, wo ich sage, das gehört zusammen. Bildung und Mensch gehört zusammen. Und das ist eine Form der modernen Pädagogik.
Das ist sowas von klar, oder? Das ist doch wie eins und eins ist zwei. Aber
Es
es
ist
ist
leider
doch
im
verrückt.
klassischen Bildungssystem
Ja,
nicht so. Und das finde ich so
ja.
schade, auch in meiner sozialpolitischen Ausbildung habe ich mich nie wirklich mit mir als Mensch beschäftigt. Und das findet auch in der Erzieherinnen-Ausbildung noch zu wenig statt, dass Menschen wirklich auch sich selber kennenlernen. Ja, wir gehen schon allmählich in die Richtung, aber es wirklich komplett ehrlich zu sagen, der Mensch ist analog zur Bildung, das sind Faktoren, die dürfen verheiratet werden. Und dennoch trennen wir sie oft voneinander. Und manchmal tun wir so, als würden wir mit ihren Werten arbeiten, aber nicht in letzter Konsequenz, weil dann müsste sich das Bildungssystem, also Stichwort Kindergarten auch, oder auch dieses Schwimmbad verändern, weil dann müssten wir tiefer rein, weil wir packen von oben so ein bisschen Schülerorientierung drauf, also oberflächlich, aber von der Tiefe her ist es ja nie so gedacht gewesen, dass Mensch vollständig herausgebildet wird und sich völlig selbstständig mit anderen als ein organisches Wesen kennenlernen darf. Und natürlich lernen die Kinder in einer modernen Form der Bildung auch lesen, schreiben und rechnen. Auf jeden Fall. Aber sie lernen viel, viel mehr, was sie eben fit macht für das große Meer. Und davor haben wir als Erwachsene Angst, weil wir, und das gebe ich ja zu, wir auch selbst nicht gelernt haben. Und das ist ja jetzt die Krux, wie kriegen wir das hin mit Erwachsenen, die ja selber das nicht für sich kultiviert haben. Und das ist mein Punkt. Wir dürfen uns selber auch als Erwachsene entwickeln. Darum würde ich auch sagen, wir dürfen den Erwachsenen helfen, sie begleiten und sie selber fit machen und damit sie es eben Kindern noch beibringen können. Weil wenn wir alle in diesem Becken sind, ich habe immer das Beispiel einer Fahrschule gebracht, meinen Schülern erklärt, man geht ja auch zu einem Fahrlehrer, der selber fahren kann. Wenn der das nicht kann, kann er mir das Fahren nicht beibringen. Und das ist ja eigentlich logisch, dass wir uns selber auch entwickeln dürfen, damit wir das im Sinne einer tieferen Lehre auch an Menschen weitergeben können. Und da das System Schule es nicht hergibt, ist die Frage, und das finde ich gerade sehr, sehr spannend, wie bekommen wir das hin? Andere Länder haben es längst gemacht. Neuseeland hat in 14 Monaten, glaube ich, oder 16, das komplette Bildungssystem auf links gedreht, mit einer
Wow.
Entscheidung, weil wir müssen.
Echt?
Ja. Ich habe es nochmal nachgelesen. Ich liebe ja nach wie vor das Thema Bildung. Nicht das, was wir daraus machen, aber was möglich wäre. Die haben in 14, 16 Monaten, haben die sich hingesetzt, Wissenschaftler, Lehrer, Eltern, Kinder, Schulleitung, alle an einen Tisch. Und wir schreiben jetzt gemeinsam einen Lehrplan. Und denkbar in Deutschland, weil wir haben, ja, müsste mir jetzt mal jemand sagen, wir sind mutig genug, vorauszugehen. Und das sehe ich allmählich, dass dieses Erhaltene nicht mehr funktioniert, weil wir an der Oberfläche arbeiten. Dann kommen Fragen auf, wie machen wir das mit Digitalisierung? Wie machen wir diese Themen? G8, G9. Das sind natürlich Themen, die absolut an der Oberfläche kratzen. Aber das System von der Grundstruktur ist ja einige Jahrhunderte alt. Das heißt, wir kommen aus einem Prinzip der Ordnung und der Hierarchie und der Kontrolle. Und da oben ein bisschen Menschlichkeit drauf zu garnieren, so ein bisschen mit süßer Creme drauf, passt natürlich nicht, weil wir müssen natürlich komplett sagen, jetzt einmal bitte mal ehrlich sagen, wir müssen uns mal ehrlich hinterfragen und alle klugen Menschen an den Tisch holen. Jeder ist klug, Kinder sind klug, Kinder befragen vor allen Dingen. Wir können ja kein System Schule erschaffen, ohne jemals wirklich ernsthaft zu fragen, was brauchen denn die Kinder, was wollen denn die? Weil wir Angst haben, wenn wir die fragen, wollen die nur spielen? Das ist ja nicht der Fall. Kinder wollen lernen, die wollen sich ja selbst entwickeln. Was wir aber tun, ist, wir nehmen ihnen die Fähigkeit, dieses von sich heraus entwickeln und sagen, ja, die wollen halt nicht. Nee, nee, das ist die Art und Weise, wie wir Schule gerade leben, weil wir ihnen ja die Lernfreude nehmen. Und dann haben wir natürlich Angst, dass sie auf einmal zu Hause sitzen und nur noch an ihrer Konsole hängen. Das ist aber kein natürliches, menschliches Bestreben, auf der Stelle zu stehen. Nein, Menschen wollen sich entwickeln. Die wollen lernen, aber wir geben ihnen oft die Möglichkeit nicht. Und darum haben wir so viel Angst, weil wir uns nicht zutrauen, uns dem Leben zu öffnen. Mal zu überlegen, ja, was wäre denn eine lebendige Schule? Was wäre eine lebendige Organisation? Die gibt es auch. Auch das gibt es. Lebendige Organisationen im Bereich von institutioneller Arbeit. Da bringe ich immer das gerne als Beispiel von einem Pflegeunternehmen in Holland, die sagen, das funktioniert. Und dann kommen wir in ein nächstes Thema rein. Wenn wir aber jetzt in der Bildung, nehmen wir mal an, wir würden uns hinsetzen und wir würden in 2 Jahren ein Bildungssystem in Deutschland, wie in Neuseeland entwickeln, dann haben wir völlig ausgebildete Menschen, die wissen, wer sie sind, die lernen auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten, die haben gelernt, sich und andere zu akzeptieren. Dann fallen Themen wie Mobbing, Ausgrenzung, Vandalismus weg, weil in Neuseeland, da gibt es keine Zäune mehr um die Schulen herum, weil sie sagen, es ist ja ein Teil von mir. Warum sollte ich Schule kaputt machen? Nur dann, wenn ich mich selbst nicht als Teil davon verstehe. In Neuseeland gibt es das nicht. Die gehen gerne zur Schule, die dürfen ihre Schule mitgestalten. Ganz anderes Leben. Und wenn wir diese Menschen rausbilden und die lassen wir auf unser derzeitigen Arbeitsmarkt raus, der ja eh nicht konzipiert ist von oben nach unten. Wir arbeiten mit Leistungen und Kennzahlen. Auch das hat sich nicht entwickelt. Dann können wir mit diesen Menschen gar nichts anfangen. Und dann habe ich mir überlegt, ja, aber da müssten wir auch in der Arbeitswelt uns verändern, uns weiterentwickeln. Und da gibt es ein Pflegeunternehmen, das gesagt hat, das brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen keine Hierarchie mehr. Wir lassen dieses Verständnis von Arbeit hinter uns. Und was bedeutet zum Beispiel ambulante Pflege denn jetzt für uns? Und wenn wir uns das System anschauen, mein erstes Schulpraktikum damals in der 11. Klasse habe ich im Krankenhaus gemacht. Darum bin ich immer mit diesem Thema Pflege auch ein bisschen verbunden. Und ich habe es damals schon geliebt, immer nach getaner Arbeit zu den Patienten zu gehen, mich mit denen zu unterhalten, dieses Menschliche vorzukehren. Und dann erlebe ich bei einigen Menschen, die in meiner Nachbarschaft dann in Alterspflegeheime gekommen sind, was da gemacht wurde. Also wie mit denen umgegangen wurde, wie abgearbeitet wurde. Das ist deren Lebensabend und wie würdelos das oft war. Habe ich mich oft gefragt, ja, das ist aber die Art und Weise, was wir dann unter Pflege gerade verstehen und wie wir glauben, Arbeit ist, ja, du musst das abhaken. Aber da ist ein Mensch vor dir, der hat seinen Lebensabend und was ist das Thema Würde? Der hat auch noch gewisse Wünsche, der möchte einen guten würdevoll altern vielleicht und das nehmen wir ihm, weil wir sehr, auch hier wie Schule, sehr verstandes, rational orientiert. Okay, und dann gibt es Essen, dann gibt es Trinken und dann organisieren wir mal vielleicht noch einen bunten Abend und das war's dann. Aber dieses Unternehmen in Holland, die haben alles auf links gedreht, die haben diese ganzen Prinzipien über Bord geworfen, die wir hier in Deutschland noch haben und sagen, ja, wie wäre es denn, wenn wir uns eine Vision erschaffen, ein Pflegeunternehmen mit einer Vision, alle auf gleicher Ebene, in selbstführenden Teams, kein Management, kein Boss, Bürokratisierung nur noch da, wo wir es brauchen. Ansonsten Wollen wir würdevolles Altern ermöglichen? Okay, die gehen erstmal zu den Menschen nach Hause und nehmen sich erstmal Zeit. Die wollen erstmal den Menschen kennenlernen. Das ist bei uns, gehst du mit einem Zettel hin, okay, check, Name, Alter, was, und Krankenakte und so weiter. Und dann huschen wir durch den Arbeitsalltag. Jeder ist irgendwie unzufrieden. Einige werden sich wahrscheinlich freuen, weil da verdienen ja einige auch dran. Aber den Menschen, die akut von Haus zu Haus wandern müssen und den Menschen, die besucht werden, die oft der einzige Austausch am Tag ist, das finde ich sehr, sehr schade, weil wir das von Anfang bis Ende durchziehen, diese Entfremdung häufig von Menschen. Und das, deshalb sehe ich das von meiner Seite oder aus der Seite, wo wir jetzt arbeiten wollen. Bildung, Arbeit gehört immer zusammen. Weil wenn wir völlig ausgebildete Menschen haben, dann haben die einen Anspruch. Dann wollen die als Praktikanten nicht mehr sagen, hol den Kaffee. Dann wollen die sagen, ich möchte gerne auf einer Ebene zusammenarbeiten. Da muss aber die Arbeitswelt auch so weit sein, dass sie diesen Raum halten kann.
Genau.
Und das habe ich häufig erlebt. Ich bin ja auch rumgekommen. Ich habe viele Einrichtungen gesehen. Ich habe mich auch oft beworben. Und ich habe immer wieder erlebt, ich würde mich gerne als ganzer Mensch zeigen. Und ich bin immer wieder in meiner Menschlichkeit nicht gesehen worden. Ich habe immer wieder erlebt, du, okay, Lebenslauf, okay. Aber als Mensch hatte ich immer den Eindruck, ich würde gerne in einer selbstlernenden Organisation im Bereich Sozial oder Bildung arbeiten. Aber die gibt es nicht. Die gibt es nicht. Ich habe mich wirklich umgeschaut im norddeutschen Raum, bis ich an den Punkt gekommen bin, da muss ich selber machen. Da war wieder der Punkt der Pandemie. Wenn es das nicht gibt und ich mir das so sehr wünsche, dass Menschen auf einer Ebene zusammenarbeiten können, dass meine Führungskraft nur dazu dient, den Raum zu halten, damit Menschen gemeinsam lernen und arbeiten dürfen, dann ist das meine Hauptaufgabe, den Raum zu halten. Und dass jeder Mensch sinnstiftend miteinander auf Augenhöhe arbeiten kann. Und ich glaube an eine Welt, wo ein Ingenieur, mit einem Meister, mit einem Gesellen, mit einem Praktikanten, alle zusammen ein selbstführendes Team bilden können und jeder kann seinen Anteil daran leisten. Und das würde ich mir wünschen. Und Menschen, die in einer Schule das bereits gelernt haben, alle lernen, jeder entdeckt sich, jeder kann am Ende auch was, dann weiß ich ja, dass ich etwas kann, der andere kann auch was. Und dann kommen wir von der Konkurrenz hin zur Fähigkeit, zur Kooperation. Und das ist der nächste Punkt. Wir dürfen lernen, miteinander zu kooperieren und nicht zu sagen, ja, ich bin jetzt hier der Boss, ich habe den Titel und jetzt mach mal und von oben nach unten. All das hat, glaube ich, in der heutigen Zeit allmählich seine Daseinsberechtigung verloren. Das habe ich erlebt, gesehen und im Bildungs- und Sozialsektor, wo ich mir wirklich gewünscht hätte, dass wir die Ersten sind, die sich auf den Weg machen, weil wir müssten ja am nächsten am Menschen dran sein. Und ich könnte es nur verstehen, wenn ich jetzt Wirtschaft unterrichtet hätte, könnte ich sagen, okay, lass ich durchgehen. Aber wie jemand, der in der Sozialpädagogik, in der Bildung zu Hause ist, da hätte ich mir wirklich gewünscht, dass wir jetzt ein Feuerwerk abfeuern aus den ganzen Einrichtungen im Sozialwesen und der Bildung, wir allmählich ein Feuerwerk in die Höhe schießen und sagen, okay, Leute, wir ziehen euch jetzt da raus, wir zeigen euch jetzt einen Weg, wir begleiten euch. Und das war nicht der Fall. Das war nicht der Fall. Das war für mich der nächste Punkt, wo ich gemerkt habe, ja, ich hätte mir jetzt gewünscht, mit dem Thema in der Pandemie, Mental Health Coaches, die ja ausgebildet wurden, aber 2 Jahre nachdem ich die Idee hatte, in Neuseeland wäre ich mit der Idee, mit diesem Thema soziale, emotionale Stabilisierung, wäre ich an Schulen eingeladen gewesen und dann wäre ich gefeiert worden dafür, dass ich mich engagiert habe. Und in Deutschland war die Realität, hör auf damit, lass es.
Echt verrückt. Also du hast dich da noch versucht einzubringen dann in dem
Ja, ich habe mit
Schulsystem?
Zeitungen gearbeitet, ich habe Interviews gegeben,
Ja.
ich habe eine Homepage aufgebaut. Das Problem ist nur, wenn man kein Netzwerk hat, niemanden hat, mit dem man sich austauschen kann. Es haben sich keine Menschen gemeldet. Und ich dachte so, oh, ist das schade. Ich war ja da, weil ich habe mir gewünscht, wenn das jetzt jeder macht, sich jeder zeigt, sich einbringt, die Rede. Und ich war richtig aktiv. Ich habe ein Feuerwerk abgefeuert bei LinkedIn, bei Facebook, bei Instagram, Website, Zeitung. Hier, ich war in Leer. Ich habe mit zwei Zeitungen zusammengearbeitet. Hat sich niemand gemeldet. Und das hat mir gezeigt, dass Leute, in dem Moment war ich sehr angefasst auch, weil ich es nicht verstanden habe. Heute aus meiner weiteren Entwicklung wusste ich, okay, das war alles gut. Hatte alles seinen Sinn. In dem Moment hat mich das aber sehr, sehr müde gemacht, auch sehr wütend. Auch so, in dem Moment war ich sehr, sehr wütend, weil ich habe da gesehen, wie viel Kapital ich auch reingegeben habe. Gleichzeitig sehe ich, in dem Moment haben sich andere Pädagogen links und rechts von mir für ihre Karriere entschieden. Die haben gedacht, nee, nee, ich interessiere mich jetzt nur mal für mich. Ich gehe jetzt mal Oberrat und Studiendirektor und dachte ich so, okay. kann man machen. Aber hat uns das jetzt in irgendeiner Weise im Bereich Bildung vorangebracht, dass Menschen anfangen, Karriere zu machen? Und dann bin ich auf eine Aussage vom Deutschen Ethikrat gestoßen, der gesagt hat, die Pandemie war die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Und da habe ich mir die Frage gestellt, okay, was haben wir denn aus den ganzen Geschichtsstunden gelernt?
Richtig.
War da innerhalb der Stunde, setz dich hin, halt den Mund und warte darauf, dass was passiert? Ich glaube nicht. Ich glaube, zumindest wenn ich gut dem Inter und Geschichtsunterricht beigewohnt habe, war die Quintessenz, fang an, beweg dich, mach den Mund auf.
Ja.
Nicht gegen etwas, aber ich glaube, die Essenz war, setz dich für etwas ein,
Genau.
mit einer gesunden Motivation, mit einer liebevollen Haltung, nicht gegen, nicht jetzt, ne, nicht Aggression, aber mit einer liebevollen einladenden Haltung als Vorbild voranzugehen. Das war das, was ich mitgenommen habe. Und das habe ich dann getan. Und wenn Bildung das kann, etwas in der Schule in dir zu bewegen und du weißt, jetzt bin ich gefragt, jetzt aktiviere ich etwas in mir. Wenn aber nichts aktiviert ist, weiß ich, dass Bildung nicht greift, nicht funktioniert hat. Die ganzen Geschichtsstunden, die ja irgendeinen Impact haben sollten. Es ging ja nie darum, dass du die Frage beantworten kannst, wann war der Zweite Weltkrieg. Darum ging es nie. Es ging darum, welche Themen liegen dahinter. Da ging es um Menschlichkeit. Da ging es darum, vielleicht nicht mitzumachen, auch wenn es die Masse getan hat. Darum ging es immer. Und das ist den Anspruch, den ich an Bildung mittlerweile habe.
Ja.
Dass es um andere Themen geht, als um, weiß, wann Hitler an die Macht kam, das war nie das Thema. Das kannst du mit deinem Verstand erfassen, aber mit deinen Emotionen, Intuition und Sinn kommen in ganz andere Themen rein.
Ich muss gerade noch mal drüber nachdenken. Du hattest das erzählt, mit dem, also weißt du, dass du da so dich engagiert hast und viel gemacht hast und dann kommt da nichts bei rüber.
Ja,
Ich muss
das.
so an Pioniere denken, weißt
Ja.
du, die einfach
Ja.
sagen, sie gehen aber einfach voran und
Ja.
es ist wie so ein ganz neues Land und sie wissen überhaupt noch nicht den nächsten Schritt, sie kennen den nächsten Schritt nicht, sie wissen nicht, was danach kommt, aber das sind Pioniere, das sind Menschen, die sich einfach auf den Weg machen müssen. Da ist diese so eine innere Ja, so eine innere Motivation, ne? Die, man kann nicht
Ja,
anders, ja? Also
genau,
dieses
genau.
Gefühl, ich kann nicht anders.
Das genau würde ich so beschreiben. Ja,
Ja.
das ist es. Weil es ist ja nicht gegeben durch die Umgebung, weil Bildung hat am liebsten hätte es nicht so gesehen. Es war, wie du sagst, dieser innere Antrieb. Da ist jetzt etwas, was sich in mir meldet. Ich sitze zu Hause, halte Online-Vorträge für die Schüler, arbeite von denen jetzt zu Hause digital. Habe also jetzt ja auch ein bisschen Zeit, weil muss nicht mehr ganz in die Schule fahren. Wie jetzt sitzt man vor dem PC und bereitet seinen Unterricht vor. Aber da ist irgendwas, was sich da meldet. So, und da hatte ich die Wahl. Okay, ist schon ganz schön kostspielig, ne, so eine Rednerausbildung. Okay, würdest du das denn machen? Aber ist das jetzt dran für dich? Ja, und da habe ich die Entscheidung getroffen. Ich habe mich da dann beworben, wurde genommen und habe das dann gemacht. Und das war ein Punkt, wo ich sagte, das war gut, weil ich habe das nie bereut. Auch wenn, und das ist wichtig für mich, nichts daraus resultiert ist. Dennoch war es ja wichtig, mich zu zeigen. Und ich möchte jetzt nicht sagen, ja, es hat sich vielleicht niemand gemeldet, aber die Rede haben ja trotzdem einige gesehen. Und wenn ich diesen Menschen, das waren schätzungsweise 10.000 Menschen, wenn jeder so ein bisschen was für sich mitgenommen hat, dann habe ich meinen Job gemacht.
Wow, vor 10.000 Menschen hast du die Rede gehalten?
Nee, die auf YouTube
Auf
mittlerweile haben
YouTube,
das
ach
gesehen.
so,
Das waren
okay,
einige hundert.
ja.
Und auf 10 Kursen komme ich bestimmt, weil ich habe danach noch 40 Schulvorträge gehalten in Deutschland. Und insgesamt habe ich bestimmt 10.000 Menschen in irgendeiner Form inspiriert, sei es digital oder dann wirklich vor Ort, weil ich das dann danach 40 Mal einen Vortrag gehalten habe. Genau.
Okay, und wie war denn da dann die Resonanz, wenn du sagst, also hast du Vorträge gehalten?
Das muss ich dazu sagen. Das war dann nicht als mehr unter meiner Thematik. Das war bei der Akademie für Lernpädagogik. Da war ich als pädagogischer Referent angetreten, weil das war meine nächste Stufe meiner Entwicklung. Ich habe mich ein bisschen von meinem Thema entfernt. Das habe ich zu der Zeit nicht gefunden. Dann ging es um das Thema Lernen und wie Eltern ihren Kinder unterstützen, mit Lernförderung zu Hause ihnen zu helfen. Und da hatte ich den Eindruck, jo, da bin ich schon mal einen Schritt weiter. für mich auch und konnte wirklich mehr inspirieren, hab dann Seele gefühlt, mit Mikrofon da gestanden. Und das hat sich gut angefühlt, weil ich da wieder auch meine natürliche Fähigkeit zu inspirieren und zu sprechen einsetzen konnte, wofür ich dann auch mehr gewertschätzt wurde als in der Schule, weil Inspiration und Gefühl, ist nicht so gern gesehen. Im Kontext Schule, was sehr schade ist. Und habe mich da auf den Weg gemacht, habe aber sehr schnell für mich festgestellt, und jetzt kommt das. In dem Moment, wo du das kleine Becken verlässt, fällt dir auf, okay, Jens Möller spricht über ein Thema, was nicht zu 100% seins ist. Es war geliehen, erstes Ding. Zweites Ding war, ich baue mir gerade mit meiner Lebensgefährtin, wir haben gerade ein Haus gekauft. Du fühlst dich jetzt wie ein pädagogischer Monteur, bist 6 Monate nie zu Hause, von Montag bis Freitag unterwegs in ganz Deutschland. Ich war in Sachsen, also ich komme ja auch aus Friesland, ich war in Baden-Württemberg. Oben ganz in Schleswig-Holstein, die Ecke war ich, dachte ich so, oh, mir geht es jetzt gar nicht so gut damit. Aber weil ich mich auf den Weg gemacht habe, habe ich nicht mehr so lange gebraucht, um herauszufinden, Jens, du bist auch jemand, der den Wert Heimat lebt und liebt. Und jetzt integriere das. Das bedeutet, aber also musste kündigen, weil auch hier war ja die nächste Lernstufe. Ich brauche jetzt nicht mehr 8 Jahre, um herauszufinden, passt das oder passt das nicht, weil ich habe ja gelernt, es muss nicht perfekt sein, ich gehe nur los. Und habe das dann 6 Monate gemacht, um zu sagen, ja, der Preis ist einfach sehr hoch, weil ich liebe meine Lebensgefährtin, ich verbringe gerne Zeit, aber wenn ich 5 Tage nicht da bin und ich kann mein Hobby nicht mehr nachgehen, ich spiele Tennis, ich liebe Tennis, ich stehe gern 2, 3 Mal die Woche auf dem Platz, wenn das nicht mehr geht, was bleibt denn da, wenn du in irgendwelchen Hotels unterwegs bist? Und habe dann sehr schnell gemerkt, okay, Entscheidung getroffen, eben Punkt 1, das war nicht mein Thema, Punkt 2, ich bin immer unterwegs und dann ging es los und das ist, glaube ich, diese Reise, die vieles für mich in Gang gesetzt hat, wo ich dann verstanden habe, was Isabel ihrer Zeit gesagt hat. Ja, Growth Mindset, auf den Weg machen, lernen, wachsen, schwimmen lernen, Stürme aushalten können. Aber es geht weiter. Und die Frage ist nur, wie gehe ich damit um und wie positioniere ich mich in dieser Welt und wie lerne ich eben auch dazu? Und das war der nächste Schritt. Und das ist eben ganz wichtig. Dann stehe ich auch nicht unter dem Druck, wenn ich diesen sicheren Job verlasse, dass ich nicht die Erwartungshalte habe, das muss zu 100% passen. Nee, es geht nur ein Stück wieder mehr in meine Richtung. Und dann taste ich ab, okay, geht viel schneller, weil man ja schon gelernt hat, auch das mit sich abzuklären, in einen ehrlichen Dialog zu gehen. Und dann zu wissen, okay, dann geht's halt weiter. Ist ja okay, ist eine weitere Lernerfahrung. Und auch über diese Bedürfnisse zu sprechen, zu sagen, mir tut das nicht gut, das war in der Schule, habe ich das nicht so praktiziert. Das würde ich heute machen. Also ich habe nicht so offen über meine Bedürfnisse gesprochen, weil du bist in einer Umgebung, wo das gar nicht gewünscht ist. Also machst du es auch nicht zu deinem Alltag, dass du drüber sagst, wie es dir geht, weil Schule ist halt sehr rational. Gefühle bringt sich halt ja nicht mit als ein fühlendes Wesen. Also habe ich gelernt, das auch zu integrieren, auch die Emotionen, die Intuition mitzunehmen und das als für mich jetzt selbstverständlich zu nehmen, dass ich eben diese ganzen Anteile habe und die auch wie selbstverständlich als ganzes Wesen auch zu leben, das auch durchzusetzen. Und darunter mache ich halt nichts mehr.
Das ist richtig klasse. Oh, klasse. Und wo stehst du heute, Jens?
Wo stehe ich heute?
Genau, was ist so gerade dein, wofür engagierst du dich jetzt gerade? Was ist so,
Jetzt, ja, jetzt
ja.
nehme ich all das, was ich seit 20 Berufsjahren, also seitdem ich mich psychologisch, pädagogisch mit Themen beschäftige, nehme ich jetzt und denke so, jo, was ist es denn jetzt? Und jetzt bin ich angekommen, dass ich sage, dass ich als selbstständiger Lehrer angemeldet bin. Das wusste ich lange Zeit gar nicht. Du kannst zum Finanzamt gehen und dich als selbstständigen Lehrer anmelden und deine eigene Bildungspraxis aufmachen. Wusste ich
Ah,
gar nicht.
okay.
Auch da ergeben sich auf einmal Themen, also genau wie ein Rechtsanwalt, wie ein Architekt, wie ein Steuerberater, als freiberuflicher Lehrer. Okay, jetzt mache ich mal moderne Pädagogik, jetzt entwickle ich meinen eigenen Bildungsansatz, der dem Anforderungen gerecht wird, wo ich sage, das können wir besser. Also jetzt, ich nenne ihn derzeit, er befindet sich noch in Arbeit, integrative Humanpädagogik, wo ich genau das praktiziere, wo ich Menschen mitgebe, wie wichtig das ist, sich als Mensch eben ganz zu zeigen und ihren Verstand und all das, was sie ausmacht, zu integrieren und ihr Leben um sie selbst herum mit Bildung zu gestalten. Und jetzt als Lehrer, sozusagen als Schwimmlehrer im großen, weiten Meer voranzugehen und ihnen jetzt die Tools mitzugeben, ihnen das beizubringen, weil ich finde es als einen ganz organischen Weg, sich ab einem gewissen Punkt weiterzugeben und dann wieder das auch weiter zu lehren, was ich gelernt habe.
Und du hast dann jetzt, wer ist dann der bei dir lernt? Sind das jetzt die Schüler oder sind das dann andere Lehrer,
Wir
die auch
testen
aus
gerade
dem?
aktuell das Modell, was ich entwickelt habe. Ich arbeite gerade mit Lehrkräften zusammen, die auch ein Stück weit unzufrieden sind, aber auch mit jemanden, die eine klassische Karriereweg eingeschlagen haben, die Manager waren in größeren Unternehmen und dann genau dieses Gefühl auch hatten und die merken, ich habe eine Diskrepanz geschaffen durch einen formal klassischen Bildungsweg zwischen mir als Mensch und mit. Und jetzt kommt es, jetzt ja natürlich nicht mit Unterricht, sondern mit einem Seminaransatz bauen wir Menschen wieder auf und vermitteln jetzt diese Fähigkeiten und Kompetenzen, dass wir sie fit machen, dass wenn sie merken, oh, jetzt geht es mir viel besser, ich habe Lust auch in anderen Unternehmen zu arbeiten, dass wir sie fit machen für diese nächste Stufenentwicklung, dass wir sagen, möchtest du nicht auch in einer selbstlernenden Organisation arbeiten, dass wir diese Landschaft vergrößern, weil das ist meine große Vision. Wie ich anfangs sagte, Bildung und Arbeit zu humanisieren, was für mich bedeutet, Häuser des Lernens aus dem Boden zu stampfen, Vereine zu gründen zu einem Thema oder Organisationen zu gründen, wie dieses Beispiel in Holland mit der Pflegeeinrichtung, die ein größeres Warum haben. Menschen, die jetzt merken, nee, das reicht mir nicht mehr, die zu begleiten, ihrerseits Organisationen zu gründen, wie wir unsererseits auch gerade dabei sind, eine Bildungspraxis selber zu gründen, anhand des Beispiels einer selbstlernenden Organisation. Ich baue mir gerade ein Team, stelle ich mir zusammen, wir sind aktuell zu dritt und wir versuchen gerade, wir sind gerade am Anfang in der Aufbauphase, das selber zu praktizieren. Wie arbeitet man denn zu dritt zusammen und testen gerade das Modell, wie das ankommt, wie das funktioniert. Und ich denke, dass wir da mit sehr vielen Führungs- und Fachkräften im Bereich Gesundheit, Sozial und Bildung zusammenarbeiten können, die merken, ich möchte gerne dieses Kinderbecken verlassen.
Ah, klasse.
Genau. Und dass die dann ihrerseits merken, weil oft die, da habe ich die Erfahrung gemacht, wenn ich so rumschaue, sind oft die jetzt die Symptomträger, die merken, die jetzt den größten Schmerz haben, tragen oft ähnlich wie wir diese Veränderungen in sich, die aber ja wiederum diese Angst haben, weil sie eben mit Schwimmflügeln da noch sitzen. Was ja so ist, weil es so ist, ich bin da ja durch. Aber wenn man jetzt Menschen im Sinne von Lehre, ihnen als Schwimmlehrer das beibringt und den Weg zu gehen und sagt, wir bieten jetzt Fort- und Weiterbildung in dem Bereich an und zeigen ihnen, wie das geht, später vielleicht auch für Teams, die sich auf dem Weg noch verändern möchten. Wir in sozialen oder Bildungsteams, wir möchten jetzt zumindest unsere Struktur schon mal ein bisschen vermenschlichen, dass sie sagen, okay, das geht aber erst dann, wenn wir wirklich allein in unserem Team auch zu dritt, ich hoffe, es wird noch größer, das genau so leben. Keine Hierarchie, keine Angst, keine Kontrolle, alle auf Augenhöhe miteinander arbeiten. Und meine Aufgabe als Führungskraft ist es gerade, diesen Raum zu halten für Menschen, dass die sich eben komplett mitbringen, die dürfen ihr Potenzial entfalten. Wir haben einen größeren, höheren Sinn. Und das haben ja viele Unternehmen nicht. Und das ist es, das, wo wir gerade dran arbeiten. Also Bildung und Arbeit. Menschen, die wollen zu sagen, wir wollen diesen Weg erleichtern, weil ohne, dass es ein Lehrer dir zeigt, habe ich die Erfahrung auch gemacht, ist das echt schwer.
Und mit wem machst du das zusammen? Du hast gesagt, ihr seid zu dritt. Wer
Ja.
sind die anderen beiden?
Zum einen ist meine Lebenspartnerin damit eingestiegen, die gesagt, Jens, ich ziehe das mit. Auch da wichtig. Dann die unterstützt das, weil sie ja gesehen hat, auf einmal ist meine Energie wieder da. Und ich habe dann jemanden gefunden, der Manager war bei Siemens, der jetzt als externer Berater dazukommt und unser kleines wachsendes Team jetzt von außen unterstützt und das quasi mit aufbaut und sagt, wenn wir mal an Themen kommen, wo wir nicht weiter wissen, den fragen wir. Wir bauen das jetzt langsam auf, von klein auf an. Und ich kann mir vorstellen, später Psychologen, Pädagogen, Heilpädagogen, Erzieher mit dazu zu nehmen,
Ja.
damit die quasi diese Organisation mal erleben. Also diese Zusammenarbeit auch erleben. Also es geht bei uns sehr viel um Teaching und Leading by Example. Also wir machen das vor. Und in dem Moment, wo wir Menschen auch zum Beispiel in einem Bewerbungsverfahren, würde ich sagen, lass uns doch mal zusammensetzen und mein Modell durcharbeiten. Und wenn auf dem Weg des Modells klar wird, der passt hier rein, dann interessiert mich jetzt gar nicht so sehr, was der formal hat, sondern ich möchte wissen, ob der Lust hat, für diese Idee, die wir jetzt in uns drin tragen, auch jeden Morgen aufzustehen. Weil jetzt drehen wir natürlich alles auf links. Das Gewohnte müssen wir jetzt hinter uns lassen, weil die ganzen Konzepte, die mich auch eins getragen haben, du musst alles planen, du musst Pläne machen, all das funktioniert in einer lebendigen Organisation nicht mehr, weil hier geht es um Spüren und Antworten, nicht mehr um Vorhersagen und Kontrollieren. Weil ähnlich, so ist ja auch der Podcast zustande gekommen. Ich kann mich ja nicht montags morgens hinsetzen und sagen, ich setze mir zum Ziel, bis Ende der Woche drei Podcasts zu haben. Das wird ganz schön mühselig, da muss ich anfangen, mich abzuarbeiten. Wenn ich aber mit meiner Idee in die Welt gehe und einige sagen, oh, da gehe ich in Resonanz mit, werden sich ja Möglichkeiten ergeben. Das ist eine ganz andere Form zu arbeiten,
Ja.
wenn es auf einmal lebendig ist, wenn es nicht mehr darum geht, kennzahlengetrieben zu sein. Klar, es geht auch darum, aber es ist ein Teil neben vielen anderen. Und so arbeitet dieses Pflegeunternehmen und wächst organisch mit, weil auf einmal nimmst du Dinge dazu, du lässt Dinge weg, die nicht mehr klappen, aber du machst nicht mehr Pläne für die nächsten 12 Monate, weil auf dieser Ebene des Zusammenarbeitens habe ich verstanden, ist das Leben Arbeit nicht mehr planbar, weil niemand weiß, was morgen ist. Das ist nicht planbar. Wir leben gerade in so einer Zeit, wo so viel wegbricht, so viele Berufe fallen weg. Und ich denke, das ist dann die Stufe, in der wir uns befinden. Da gibt es ja diese Zivilisationsstufen, wo die selbstlernende Organisation auf der türkisen integralen Ebene arbeitet, wo wir viele Dinge weglassen, die in der alten funktioniert haben. Schule ist in der bernsteinernen Farbe entstanden, Ordnung und Kontrolle. Wir sind also super weit weg von dem. Das heißt, wir können auch gewisse Dinge nicht mehr praktizieren, weil die hier nicht mehr funktionieren. Ich spüle gerade so die letzten Ordnungsprinzipien aus mir raus, die letzten Kontrolldinge, wo ich merke, natürlich, die Einheiten habe ich anfangs auch geplant. Da habe ich ein bisschen Schule gespielt. Und dann habe ich dann sehr schnell gemerkt, ja, aber wenn ich das mache, kann ich zurückgehen in die Schule. Ich habe zwar ein Konzept, aber ich denke, ich bin immer dann am besten, wenn ich einen Fahrplan habe, der ist abgesteckt, aber ich gehe jetzt auch in die Situation mehr rein. Ich bin jetzt mutiger. Das waren auch meine besten Stunden als Lehrer, wenn die eben mal nicht geplant waren. Da habe ich meine besten Stunden gehalten. Ja, ich hatte eine Idee, wo ich hin will. Aber wenn ich mal ein bisschen vertraue, wenn ich mich als ganzer Mensch hingebe, habe ich mal eine Stunde gehalten. An die erinnere ich mich sehr gerne zurück. Da ging es, glaube ich, um kulturelle Vielfalt, Inklusion. Da habe ich gesprochen, da brodelte es aus mir raus. Ich habe ein bisschen den Fahrplan hinten angestellt, aber ich merkte so, das muss jetzt raus, weil ich habe so viel in mir auf einmal. Und habe gemerkt, dass die Schüler fingen am Ende der Stunde an zu applaudieren.
Ja, ich habe gedacht, du hast 40 Vorträge gehalten, also eigentlich müsstest du jetzt wirklich noch mal lostingeln
Ja,
und
genau.
auch im Bildungsministerium
Ja, auf jeden
irgendwie.
Fall.
Also, weißt
Auf
du,
jeden
ich
Fall.
habe für meinen Podcast habe ich eine Frau interviewt, die ist ja, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so sagen darf, muss ich mir mal
Okay.
überlegen. Auf jeden Fall ist sie Erzieherin, ja.
Ja.
Und die hat, also genau, und die ist als Erzieherin hat die eine kleine Kita sozusagen, die sie betreut, ja. Und sie hat so einen ganz, ganz anderen Ansatz. Und die Menschen, die aber zu ihr kommen, die Eltern, ja, die ihre Kinder dort abgeben, die sind total getrieben und die geben ihre Kinder schon ab mit, weiß ich nicht, wie viel Wochen, ja. Und weil sie denken, ja, ich muss aber da wieder zurück und so. Und diese Menschen haben aber einfach auch eine hohe Verantwortung, also auch für unsere, ne,
Klar.
gesellschaftspolitische Landschaft, sage
Ja.
ich jetzt mal, ja. Und das, also wenn du das weißt, dass diese Menschen ja mit ihren Kindern so umgehen, so und ja, dann ist das nicht gut. Ja.
Ja.
Und das dachte ich jetzt noch gerade, wie du sagtest, du hast ja als Lehrer für Erzieher
Ja,
gearbeitet.
eigentlich da, wo
Und
ich eigentlich richtig
ja,
gewesen wäre. Also ich habe
richtig.
eigentlich genau da gehöre ich hin, aber
An der
nicht in dem
Schnittstelle,
Format,
ne?
nicht in dem System.
Nee.
Nicht in der Architektur, aber sonst würde
Richtig.
ich genau, gehöre ich genau dahin.
Genau. Ja. Und um da was zu bewegen, um
Ja.
da was anderes. Ja, in die Köpfe zu pflanzen
Ja,
letztendlich, ne?
genau.
Was
Und
dann
Herzen zu
gedeihen
berühren und sie
darf. Ja,
mitzunehmen, ne? Ja,
genau.
genau.
Ja.
Ist
Oh,
halt,
spannend. Ja.
ja,
Was
genau.
wolltest du noch sagen? Entschuldige.
Ja, ich erinnere mich eine Situation zurück, wo man natürlich auch öffentlich mal von links und rechts mal angegangen wird von den Kollegen. Natürlich, wenn man anfängt, andere Dinge zu machen, auch Menschen, weil als ich erzählt habe, damals in der Schulleitung, da habe ich davon berichtet und die konnten da gar nichts mit anfangen, mit diesem Klatschen, mit Berühren und was. Die haben also gar keine Anknüpfungspunkte dafür häufig, dass Pädagogik eben auch berühren kann. Und als ich das dann von einer auf Schulleitungsebene mitbekommen habe, da hätte ich ja gedacht, aber die müsste jetzt ja die beste Pädagogin sein hier im Haus. Die müsste es ja am besten können, damit wir sagen, wenn ich es lernen möchte, gehe ich zu ihr hin und schaue mir das an. Wenn ich es aber schaffe und die es wiederum für sich nicht kann, dann ist mir klar geworden, oh, das irgendwie sind ja nicht immer die Menschen ganz weit vorne, sondern oft die, sich anpassen können, die Karriere machen, die in der Pandemie gesagt haben, ich steige die Karriere. Das sind aber nicht unbedingt immer die besten Pädagogen, die Ideen haben, sondern die oftmals einen Schulterklopfer bekommen, die sagen, okay, du kriegst die Stelle, weil du passt dich halt gut an und du gibst genau das weiter, so wie wir dich gerne haben wollen, weil du bist sehr leise. Und die, die jetzt sich auf den Weg machen, die werden, so wie ich, die verlieren wir auf dem Weg. Ich habe es erlebt, weil das wurde wunderbar gemacht, dass man ignoriert wurde und dass niemand mal sich wirklich mit mir zusammengesetzt hat und gefragt hat, ja, Jens, wie können wir dich denn halten? Oder niemand hat gefragt, als ich die Kündigung unterschrieben hatte, ja, woran lag es denn? Wie hätten wir dich denn halten können? Das interessiert ja niemanden.
Echt, hat niemand gefragt. Wow.
Du kriegst ein Schreiben, herzlichen Dank für Ihre Arbeit für das Land Niedersachsen und dann bist du raus.
Ah, oh, wie traurig, wie traurig. Aber du hast so recht, das ist einfach eine neue Zeit, die jetzt
Das
anfängt.
ist
Das ist
genau.
eine Transformation, in der wir gerade sind.
Ja.
Und letztendlich ist es auch, wie wir ganz am Anfang gesagt haben, wie eine zweite Geburt.
So, zweite Geburt.
Oder? Also ich
Ja,
glaube, unsere
ja.
Welt wird einfach
Ja.
auch noch mal neu
Ja.
geboren, weil es ein
Absolut.
anderes Bewusstsein
Ja.
wird geboren in den
Ja.
Menschen. Und da sind immer mehr, die sich da auf den Weg machen. Und ich danke dir so, so sehr, dass du jetzt deine Sicht geschildert hast. Und ich
Ja.
könnte dir wirklich ganz
Ja.
lange noch zuhören. Und ich werde auf jeden Fall den Link hier reinstellen
Ja.
von deiner Rede
Ja,
von YouTube.
sehr gerne, sehr gerne.
Das mache ich in die
Soll ich?
Shownotes auf jeden Fall.
Ja,
Das könnt
sehr
ihr, lieben
gerne.
Zuhörerinnen und Zuhörer, dann euch nochmal alles anschauen und auch den Jens weiter verfolgen. Ich werde auch den LinkedIn-Kontakt von dir damit auf jeden Fall
Ja,
mit
gerne.
reinbringen.
Ja.
Jetzt würde ich dich gerne noch einmal fragen, lieber Jens. Das ist eine Frage, die ich so allen meinen Podcast-Gästen stelle. Wenn du dir vorstellst, du stehst an so einem Herzwegweiser, ja, es ist ein Wegweiser mitten im Wald, sagen wir mal. Und da gibt es drei Schilder drauf, ja,
Ja.
auf diesem Wegweiser. Und die zeigen dorthin, das ist der Herzensweg. Was müsste für dich auf diesen drei Schildern draufstehen? Also so drei Hinweise, drei Sprüche, drei Dinge, die dich jetzt wirklich tief berühren, die dich begleitet haben, einfach auch dabei. Was würdest du da gerne, dass das da drauf steht?
Oh. Schöne Frage. Also drei große Themen, die mich leiten. Ich glaube, für mich und für Menschen um mich herum würde ich mir wünschen, sich mehr Zeit für sich als Mensch zu nehmen, sich selbst kennenzulernen, sich selbst annehmen zu lernen, mehr Ehrlichkeit sich selbst gegenüber und dann kommen in Themen rein wie Selbstakzeptanz, Selbstliebe, ein sehr großes Wort. Das hatte ich auch in meine Rede genommen, aber ich dachte, dieses Wort ist für das System, in der Angst dominiert, viel, viel zu groß. Und ich habe mich lange Zeit geschämt, das in den Mund zu nehmen, aber nein, ich stehe dazu. Liebe ist ein sehr, sehr kraftvoller Motor, wenn wir uns daran orientieren. Also erstmal mich als Mensch, andere Menschen als sich selbst kennenlernen. Der zweite Punkt ist, sich selbst, glaube ich, immer nicht so wichtig zu nehmen. Das war so mein Punkt. Ich mache mich überhaupt nicht frei davon. Auch ich war natürlich, bin ich da durch Karriere. Ich war wahnsinnig stolz auf mein Erststudium, Zweitstudium. Das ist, glaube ich, so eine Phase. Also eine ganz natürliche Phase von Menschen. Wichtig ist aber nur, als ich irgendwann für mich erkannt habe, ja, es ist diese berühmte Signifikanzphase, wo ich wichtig sein möchte. Auf dieser Ebene habe ich aber gemerkt, habe ich nicht wirklich einen Impact auf andere Menschen und ich mache mir selber auch was vor. Also auch diese Selbstehrlichkeit zu haben, jetzt. Okay, du kannst das mal machen. Du kannst mal wichtig sein wollen. Aber dann darüber hinaus, sich nicht so wichtig zu nehmen. Das heißt, das ist die Phase, wo dieses professionelle Selbst ist. Und dann der dritte Punkt ist, den Mut aufzubringen, diese Phase hinter dir zu lassen, die Maske abzunehmen und die Fähigkeit zu entwickeln, dich als ganzer Mensch zu zeigen. Und da gehört deine Emotion, deine Intuition, dein Sinn und dein Verstand dazu. Und den Mut aufzubringen. Das würde ich mir wünschen, dass das mehr Menschen, ja, sich mehr inspirieren lassen von dieser Idee, mehr zu sich zu stehen, weil dann würde sich die Welt komplett auf links drehen. Weil wenn wir das leben würden, Menschen würden sich ganz in ihrer Tiefe zeigen und würden aufhören, sich was und anderen vorzumachen. Auch mal zu sagen, hey, ich habe da einen Fehler gemacht. Ich bin vielleicht die Führungskraft. Das heißt aber nicht, dass ich immer alles perfekt machen muss. Darum sage ich auch nicht, ich habe nicht das perfekte Bildungssystem in mir. Muss ich gar nicht haben. Weil es geht jetzt darum zu sagen, hey, wir setzen uns zusammen, wir entwickeln gemeinsam. Wir entwickeln gemeinsam Räume. Dafür muss ich nur in dem, was ich tue, ziemlich gut sein. Aber ich kann gewisse Dinge, die andere besser können als ich, guten Gewissens angeben. Und ich kann auch als Lehrer zu anderen gehen und sagen, hey, egal welche Ausbildung du hast, das ist in der alten Welt ja gar nicht möglich, Sozialassistent. Ich kann zu einem Sozialassistenten oder pädagogischen Assistenten gehen, der formal eine geringere Ausbildung hat. Ich sage das mal bewusst so. Nur formal. Trotzdem kann der aber vielleicht viel besser singen als ich. Vielleicht auch sogar viel besser malen. Das kann ich aber jetzt anerkennen. Das konnte ich vorher nicht, weil da muss ich das, habe ich gelernt, das zu verstecken. Und wenn wir da hinkommen würden, wir können alle miteinander, das ist ja so meine Wunschvorstellung, davon träume ich, dass wir miteinander auf Augenhöhe, unabhängig von der Ausbildung, zusammenarbeiten können, weil dann entsteht was Wunderbares. Und ich glaube, in dieser Welt würde ich gerne leben.
Oh, danke dir. Ah, wunderbar. Ja, das ist wirklich Musik in meinen Ohren, muss ich jetzt tatsächlich sagen. Weil ich finde es wunderbar, dass du dich da auf den Weg gemacht hast. Und ja, das danke ich dir, dass du wirklich diese Heldenreise angetreten bist und gemerkt hast, nein, ich werde diese Maske jetzt abnehmen. Ich will diese Rolle nicht mehr spielen. Ich gehöre da auch nicht hin. Und ich mache da nicht mehr mit. Und ja, und ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, es hoffe ich, hat euch inspiriert und nochmal mehr gezeigt, wie wichtig es ist, wirklich, wie Jens es gesagt hat, euch ganz zu zeigen, euch wahrzunehmen als erstes, zu merken, was ist es denn eigentlich, was du in diese Welt bringen willst und wofür bist du hier? Was möchte deine Seele? Und genau, und wenn du da Hilfe benötigst, dann melde dich sehr, sehr gerne bei mir. Ich begleite dich da sehr gerne dabei und mit meinen Tools, mit meinen Möglichkeiten, mit meiner Expertise und auch mit meinen Erfahrungen, denn genauso wie Jens habe ich das ja auch alles durch. Genau. Danke dir sehr,
Ja.
lieber Jens, und ich wünsche dir alles, alles Gute und ganz, ganz
Herzlich
viel
gerne.
Erfolg.
Vielen, vielen Dank. Danke, dass ich heute hier mit dir mich unterhalten durfte. Es hat mich inspiriert. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für die Einladung, Katrin. Alles Gute.
Danke dir. Bis dann. Tschüss.
Ciao.